Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und beschenkt werden, um andere Menschen zu beschenken.
Jesus erzählte mal eine Geschichte von einem Vater mit zwei Söhnen. Die Geschichte beginnt damit, dass der jüngere Sohn um seinen Anteil am Erbe bittet. Was in der jüdischen Kultur im ersten Jahrhundert eine zutiefst beleidigende Bitte war, gleichbedeutend mit der Aussage: Papa, ich wünschte, du wärest tot. Was für eine merkwürdige Art, wie Jesus diese Geschichte beginnt. Noch ungewöhnlicher ist, dass der Vater dieser Bitte nachkommt. Der Sohn geht mit dem ganzen Geld weg und gibt es schließlich alles aus. In seiner Demütigung und Armut beschließt der Sohn, nach Hause zu gehen, wo er hofft, Arbeit als Diener seines Vaters zu finden. Doch als er zu Hause ankommt, wird er nicht gemieden, bestraft oder wie ein Diener behandelt. Sein Vater eilt ihm entgegen, um ihn zu begrüßen und zu umarmen, und schmeißt ein Fest für ihn. Normalerweise würde bei einer solchen Gelegenheit ein Lamm geopfert werden, zubereitet werden, und das würde für die Familie ausreichen. Aber der Vater in dieser Geschichte lässt ein Kalb zubereiten, das für das ganze Dorf ausreichen würde. Offenbar waren die Folgen des Weggangs des Sohnes so zerstörerisch, dass er mit der ganzen Gemeinschaft versöhnt werden musste. Die Feier macht den älteren Bruder wütend. Er weigert sich, an der Feier teilzunehmen. Stattdessen argumentiert er gegenüber dem Vater mit der Ungerechtigkeit des Ganzen. Da sagt der Vater: Mein Sohn, du bist immer bei mir und alles, was ich habe, gehört dir. Aber wir müssen feiern und uns freuen, weil dein Bruder tot war und jetzt lebt. Er war verloren und ist gefunden.
Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein verhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand, wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenotland in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, des Gesicht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick der Hoffnung, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben. Vergebung und Verzeihen.
Wie ein Fest nach langer Trauer. Mit dieser Metapher beschreibt das Lied, wie Versöhnung mit anderen, wie Versöhnung mit sich selbst sich anfühlen kann. Und diese Bilder in dem Lied, boah, die geben mir ein gutes Gefühl. So ist Versöhnung. So ist das. Wie aber gelingt Versöhnung nach einem Konflikt? Was kann ich selbst dazu beitragen? Wir sind diesen Fragen in den letzten Wochen nachgegangen. Vielleicht hast du einen ersten Schritt Richtung Versöhnung gemacht. Dann wünsche ich dir Kraft für den nächsten Schritt. Vielleicht hattest du einen Aha-Moment. Dann wünsche ich dir jetzt einen Ah-Ja-Moment. Ah, ja, das ist als nächstes dran. Lass es nicht beim Aha-Moment bleiben. Vielleicht wird heute etwas angestoßen. Das ist unser Wunsch. Wenn wir heute diese Serie beenden, Konfliktversöhnung, dann setzen wir einen Doppelpunkt. Und viele wissen, ich setze gerne Doppelpunkte, weil gerade das Thema Konflikt und Versöhnung geht weiter. Ich verrate euch nämlich ein Geheimnis. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, hör jetzt gut zu. Irgendwie sagt ihr mehr als hör mal gut zu. Das Geheimnis ist, ein nächster Konflikt wird kommen. Und eine nächste Versöhnung wird anstehen. Stellt euch vor, der ältere Bruder hätte so einen Moment der Erleuchtung. Er legt den Arm um seinen Vater und sagt, du hast recht, Papa. Es tut mir leid, ich habe mich wie eine beleidigte Leberwurst aufgeführt. Lass uns feiern, mein Bruder ist wieder da. Kann ich dir ein Glas Wein holen, Papa? So endet die Geschichte aber nicht. Die Geschichte endet mit den Worten des Vaters, dass alles, was er hat, seinem Sohn gehört und dass sie feiern müssen, weil sein jüngerer Bruder tot war und jetzt wieder lebt. Das war's. Das ist das Ende der Geschichte. Und für mich hängen diese Worte des Vaters irgendwie in der Luft. Wir erfahren nie, was der ältere Bruder zu tun beschließt. Wie endet eigentlich die Geschichte von Josef und seinen Brüdern? Die letzten Wochen haben wir diese Familiengeschichte hautnah verfolgt. Da waren wir dran und im Genesis, im ersten Buch der Bibel, 1. Mose, in den Kapitel 42 bis 50 werden wir mit hineingenommen in das Ende der Geschichte. Josef hatte sich mit Höhen und Tiefen in Ägypten etablieren können und wurde vom Pharao zu seiner rechten Hand eingesetzt. Auf der ganzen Welt kam es zu einer Hungersnot und die Welt kam nach Ägypten zu Josef, um dort Getreide zu kaufen. Schließlich kamen auch seine Brüder. Wir gehen rein in den Text. Jakob, der Vater von Josef, siehe, ich höre, es sei in Ägypten Getreide zu haben. Zieht hinab und kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Es ging um Leben und Tod. Die Brüder hatten keine Ahnung, dass sie Josef in Ägypten antreffen. Josef gab sich auch bei der ersten Begegnung nicht zu erkennen. Und Josef sah sie an, erkannte sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen. Josef wollte erkennen, ob sich die innere Haltung der Brüder verändert hatte. Aber auf der anderen Seite passiert so viel im Inneren von Josef. Josef verließ den Raum, damit sie nicht merkten, dass er weinen musste. Als er sich wieder gefasst hatte, kam er zurück. Josef, immer noch inkognito, stellte seine Brüder unterschiedlich auf die Probe. In dieser Zeit kommt es aber zu ersten versöhnenden Begegnungen. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Josef erkennt durch die Begegnungen und die Proben, die er gestellt hatte, dass sich die Gesinnung der Brüder wirklich verändert hatte. Und dann kommt es zum Hollywood-Moment, wo sich Jesus zu erkennen gibt. Lasst uns eintauchen in den Text. Was habe ich gesagt? Oh, Jesus. Jesus ist immer richtig. Dann kommt es zum Hollywood-Moment und Josef gibt sich zu erkennen. Lass uns in den Text gehen. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlass den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen alle bald davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt näher, sagt Josef. Sie traten zu ihm und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Und dann lesen wir in Vers 15, dann umarmte er die Brüder und küsste sie unter Tränen. Endlich fanden die Brüder ihre Sprache wieder und redeten mit ihm. Es kommt schließlich auch zum Wiedersehen mit seinem Vater, mit Jakob. Und nach dieser herzerschütternden Begegnung mit seinem längst verloren geglaubten Sohn organisierte dieser Sohn, Josef, dass Jakob seine Brüder mit Familie nach Ägypten ziehen können, dass sie dort leben könnten. Und vor dem Tod des Vaters erlebt der Vater die Wiedervereinigung seiner Familie. Und hier haben wir jetzt ein Happy End. Da haben wir ein Happy End. Es gab viele unterschiedliche Schritte zur Vertrauensbildung, die passiert sind. Da müssten wir jetzt das ganze erste Buch Mose nochmal wieder lesen. Aber es kam zu Begegnungen, es gab Emotionen, da waren Proben, es wurde gegessen, es gab Gespräche, Schuldbewusstsein, Erlebnisse, die gemeinsame Trauer, als der Vater dann gestorben ist und dann der Neustart der ganzen Familie in Ägypten. Das hat alles zum Vertrauen beigetragen, dass diese Familie wieder vereinigt war. Doch dann kommt Kapitel 50. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will, um uns alles Böse und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben. Ihr Vater, Jakob, als er noch lebte, war er dieser mächtige Vermittler, heute sagen wir den Mediator zwischen den Brüdern und Josef. Da stand noch Jakob dazwischen. Und jetzt ist er verstorben und auf einmal erwacht das Gewissen der Brüder neu. Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht: Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals, trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, bitte Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familie sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Wir erkennen hier, dass Versöhnung mehr als ein punktuelles Ereignis ist. Versöhnung ist ein Prozess. Und dieser Prozess hat viel mit der Wiedererlangung von Vertrauen zu tun. Einerseits von Vertrauen des Opfers gegenüber des Täters, aber hier am Ende wird deutlich, auch mit dem Vertrauen der Täter gegenüber der Vorbehaltlosigkeit der Vergebung des Opfers. Eine Vergebung ohne Wenn und Aber. Eine uneingeschränkte Vergebung. Vielleicht können wir es in der Gleichung zusammenfassen. Versöhnung braucht immer das Momentum von Schuldbekenntnis und Vergebung. Aber das ist nicht das Endergebnis, sondern es ist eigentlich mehr ein Startpunkt. Das eigentliche Ziel der Versöhnung liegt in einer neuen Vertrauensbeziehung. Und dieser Weg, der muss bewusst gestaltet werden. Neues Vertrauen muss gebildet werden. Und wie kann man das bilden? Die neue Beziehung muss mehr als ein Vergessen sein. Ein Vergessen der traurigen Vergangenheit. Sie braucht einen neuen, positiven Inhalt. Grundlage für diesen Weg der Versöhnung ist eben eine neue gemeinsame Geschichte von beiden Parteien, die involviert sind. Und wichtig ist, Versöhnung bügelt nicht einfach alte Fehler aus, sondern sie bildet eben diese neue Geschichte. Und wir sehen bei Josef, dass es eine Geschichte Gottes ist. Ich bin tief beeindruckt, wie Josef nicht in seiner Opferhaltung stecken bleibt. Also wenn ich von meinen Brüdern verstoßen würde, einfach wegverkauft würde, wow, da würde ich mich, glaube ich, sehr als ein Opfer fühlen. Aber Josef, bei ihm ist was passiert. Er hat Lebensveränderungen erlebt. Und am Ende dreht er jetzt noch den Spieß um und er übernimmt die Sorge für die Großfamilie in einer Not. Josef kommt zu einer Wir-Sicht, zu einer kollektiven Sicht. Aber auch für ihn war es sicherlich eben ein langer, langer Weg, ein Lernprozess. Es ist wirklich Hollywood-reif. Er führt die Familie zusammen, er versichert seine Vergebung, wo sich bei den Brüdern dann nach dem Tod vom Vater diese Unsicherheit eingeschlichen hat. Und doch sehen wir, versöhnte Beziehungen brauchen Pflege. Das ist kein Selbstläufer. Und es gilt in diesen versöhnten Beziehungen auch immer, diese Erinnerungen oder im Englischen sagen wir auch Flashbacks zu bewältigen? Was ist, wenn wieder was aufpoppt aus der Vergangenheit? Wie gehen wir dann damit um, wenn wieder eine Situation kommt und wir nicht wissen, wird die gegen mich gebraucht oder ist wirklich der Weg der Versöhnung? Habt ihr für euch schon mal weitergesponnen, wie die Geschichte mit dem Vater und den zwei Söhnen weitergeht? Wie sähe dort so ein richtiges Hollywood-Ende aus? Stellt euch vor, der ältere Bruder betritt die Feier, diese Party, während der jüngere Bruder von Leuten umringt ist, die mit ihm reden wollen, die hören wollen, wie es ihm jetzt geht, was er erlebt hat. Und dann sieht der jüngere Bruder seinen älteren Bruder reinkommen und er geht auf ihn zu, sagt zu den Leuten, entschuldigt mich kurz. Und er geht auf den Bruder zu. Im Hintergrund müssen wir vorstellen, die Orchestermusik wird immer lauter, es wird immer dramatischer. Und dann kommt es zu dieser Begegnung von dem älteren und dem jüngeren Bruder. Dort in diesem Zelt, sie umarmen sich und die Menschen auf der Party bilden einen Kreis um sie und sie freuen sich alle und alle sind glücklich. Alle haben ein Lächeln drauf und da ist Versöhnung in dem Raum, da ist Freude. Und dann am Ende schwenkt die Kamera so zur letzten Einstellung. Wir sehen den Vater, der in so einer Ecke vom Zelt steht. Er hat ein Glas Wein in der Hand. Er hat ein Lächeln drauf und eine kleine Träne geht so runter. Aber Friede, Freude, Eierkuchen gibt es nicht immer, oder? Wir müssen ganz realistisch festhalten, dass nicht jede Versöhnungsgeschichte dasselbe Maß an Versöhnung am Ende hat. Wir sehen das in der Bibel, dass es unterschiedliche Qualitäten von Versöhnung nach dem Konflikt gibt. Manche ältere Brüder nehmen nie an der Party teil. Manche Väter schmeißen nie ein Fest. Manche Brüder kommen nie wieder zurück. Manche Dinge werden nie geklärt. Ich kenne das und ich habe das schon erlebt. Wenn Dinge nicht mehr geklärt werden können, weil die Situation so verstrickt ist. Wenn Personen nicht an die Hochzeit kommen. Oder wenn fromm der Zuckerguss der Nächstenliebe über eine Sache gepinselt wird und die Sache einfach nicht geklärt wird. Oder wenn Beziehungen sich einfach auseinanderleben, weil es manchmal einfacher ist zu gehen als zu bleiben. An dem Punkt hat meine Frau gesagt, oh Toffi, das ist nicht persönlich genug. Das ist so, es ist allgemein. Zu allgemein. Sam sitzt in der letzten Reihe. Und sie hat gesagt, nimm uns doch mit rein, wie sich das wirklich anfühlt. Wie sich das anfühlt, wenn der eigene Vater nicht zur Hochzeit kommt. Wie sich das anfühlt, wenn du in einer Kirche bist und da ein Problem ist und das sich so verstrickt hat, dass man es wirklich nicht mehr klären kann. Oder wie es ist, wenn du in Menschen investiert hast, irgendwie so das letzte Hemd gegeben hast für die Menschen und sie dich wie so eine kalte Kartoffel einfach fallen lassen. Oder wie ist das, wenn du in Beziehung mit Menschen bist und irgendwie nichts hörst und dann das nächste, was du hörst, ist eine E-Mail, ah übrigens Toffi, ich werde mich heute scheiden lassen. Wow. Ich dachte, wir hätten eine bessere Beziehung, dass wir vielleicht mal noch vorher irgendwie gesprochen hätten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass wenn Konflikt, wenn Beziehungen auseinandergehen, dass danach gibt es ganz unterschiedliche Qualitäten von dieser Beziehungen. Ich habe meinen Koffer mitgebracht. Und zwar ist das mein KV50-Koffer. Mein KV50-Koffer ist orange. Sehr wahrscheinlich ist deiner schwarz. Weil die meisten Menschen, sie reisen mit schwarzen Koffern und haben dann immer ein Problem am Flughafen, an der Gepäckausgabe, weil jeder Koffer wie der eigene aussieht. KV50 steht für meinen Konflikt- und Versöhnungskoffer mit dem Schutzfaktor für die Kapitel 50 in meinem Leben. Was habe ich da drin? Ich habe da Pflaster drin. Pflaster als eine Erinnerung für die Wunden, die mir zugefügt wurden. Pflaster für die Situation, wenn vielleicht eine alte Wunde wieder aufbricht, dass ich Pflaster nutzen kann, um diese Wunde zu behandeln. Was habe ich noch? Ein Buchtipp für euch. Und zwar das Buch Sag es treffender. Worte haben Macht. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gespürt. Und das Buch ist eine Erinnerung für mich, dass ich bessere, weniger verletzende Worte benutze, weil mit Worten können wir so schnell den Konflikt oder die Versöhnung ins Stocken bringen. Jetzt habe ich noch in meinem KV50-Koffer eine Packung Toffifee, Schokolade. Und das ist eine Erinnerung daran, dass es auch in diesen süßen Beziehungen, die schokoladig geschmeidig sind, hier und da nussige, harte Momente gibt. Und es ist okay und es ist auch normal, dass auch in guten Beziehungen nussige, harte, herausfordernde Gespräche geführt werden müssen, Erlebnisse gemacht werden. Dann habe ich noch ein Messer. Oh. Als eine Erinnerung, auch ich kann Täter sein. Und ich war auch schon Täter. Und so ein Messer, das ist ganz schön gefährlich. Und wenn in Konflikten und wenn in Versöhnung irgendwie noch Messer dabei sind, dann kann es gefährlich werden für alle. Dann habe ich hier noch ein paar Socken, aber die haben nichts mit der Predigt zu tun. Ich habe noch mal ein Buch. Ein Buch, was mich ein Stück weit verändert hat. Der Buchtitel ist auf Englisch I am not my father. Ich bin nicht mein Vater. Und das ist symbolisch dafür, in meinem Koffer, in meinem KV50-Koffer, für die Wahrheiten, die ich in Konflikt und Versöhnung lernen durfte. Und bei mir, in meiner persönlichen Geschichte ist, dass ich nicht mein Vater bin. Und es steht dafür, für diese Hypotheken der Vergangenheit, die vielleicht in deinem schwarzen Koffer sind, für die Sachen, die in der Kindheit passiert sind, als Teenager, als Jugendlicher, Dinge, die vielleicht ganz unten in dem Koffer sind, aber die schwer sind. Und manchmal merken wir das nicht, weil wenn was Schweres unten auf den Rollen ist, kann man es immer noch gut schieben. Aber wie oft habe ich das schon erlebt, dass Sachen auf einmal wieder aufpoppen, Sachen von früher, aber irgendwie prägen sie mich heute noch. Und da genau hinzuschauen und zu überlegen, hey, ist das eine alte Hypothek? Habe ich die bearbeitet? Habe ich da eine neue Wahrheit? Dann habe ich noch einen Zollstock, einen Meter. Und der Meter steht dafür, dass manche Beziehungen auch nach der Versöhnung einfach noch Distanz haben und es okay ist. Auch wenn es vielleicht manchmal schwer ist, aber manchmal bleibt Distanz nach dem Konflikt und der Versöhnung. Und zum Schluss habe ich hier noch einen Raum- oder Textilerfrischer. Und der ist dafür, dass nach jedem Konflikt eine Möglichkeit gibt, dass wirklich die Beziehung neu erfrischt wird. Dass es eine neue Geschichte gibt, dass es ein neuer Geruch gibt und dass man gemeinsam diesem Weg entlang gehen kann und eben bis zu dem Ziel kommt. Ich möchte euch einladen zu überlegen, was ist in eurem KV50-Koffer? Was ist in eurem Konflikt- und Versöhnungskoffer? Gerade auch im Hinblick auf die Kapitel 50 Momente. Welche Gegenstände sind in eurem Koffer? Welche Waffen habt ihr immer so dabei? Welche Erinnerungen, welche Wunden, welche Konflikte sind vielleicht sogar darin verstaut? Und auf der anderen Seite, welche Wahrheiten sind dort drin? Welche Lebenslügen oder Hypotheken der Vergangenheit? Ich möchte euch eine Minute Zeit geben, einfach mal zu überlegen, hey, was ist in meinem Koffer drin? Das Schöne an Koffern ist, dass sie immer zwei Seiten haben. Und ich möchte noch zeigen, was ich in der anderen Seite habe. Und zwar habe ich in der anderen Seite ein Kreuz. Und das Kreuz symbolisch für zwei Aussagen, die mir persönlich wichtig sind, die Jesus gemacht hat. Beide Stellen finden wir in der Bergpredigt. Das ist so die bekannteste Predigt, die Jesus je gehalten hat. Jesus sagt in Lukas 6, 36, seid also genauso barmherzig wie euer Vater, der voller Barmherzigkeit ist. Und verurteilt niemanden, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Behandelt niemanden von oben herab, dann werdet ihr auch nicht verächtlich behandelt. Vergebt einander, dann werdet ihr auch Vergebung erfahren. Und dann aus Matthäus 5, 9, das ist auch Kontext Bergpredigt, da sagt Jesus, glücklich sind die Frieden stiften. Wer Barmherzigkeit mal erlebt hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Das ist ein gutes Gefühl. Wenn Frieden gemacht wird, wenn Barmherzigkeit gelebt wird, wo immer Versöhnung passiert, und das passiert ja so oft und immer wieder, dann leuchtet hier und jetzt auf dieser Welt schon die Herrlichkeit Gottes auf. Ich bin über eine Geschichte gestolpert von einem Schriftsteller. Und dieser Schriftsteller beobachtete mal zwei Brüder beim Spielen. Was spielt ihr? Fragt der Schriftsteller diese beiden Brüder. Wir spielen Krieg, antworteten die Brüder. Darauf der Schriftsteller, wie kann man nur Krieg spielen? Ihr wisst doch, wie schlimm Krieg ist. Spielt doch lieber Frieden. Das ist eine gute Idee, sagten die Brüder. Und dann war auf einmal Schweigen. Er beobachtete die beiden Brüder, wie sie am Tuscheln sind. Und dann war wieder Stille. Dann trat einer der beiden Brüder zu dem Schriftsteller vor und fragte: Wie spielt man Frieden? Die letzten Wochen in dieser Serie haben uns gezeigt, wie einfach es ist, Krieg zu spielen. Wir sind eingetaucht in Eskalationsstufen. Letzte Woche ging es um das Druckventil, wo der Lukas immer gedrückt hat. Konflikte zu haben, es ist relativ einfach. Sie können sehr schnell da sein. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gelernt, wie wir Frieden spielen können. Dass Versöhnung immer eine Möglichkeit ist. Und heute haben wir diesen Aspekt angeschaut, dass Versöhnung mehr als nur ein punktuelles Ereignis ist. Und deshalb setzen wir den Doppelpunkt. Es ist ein Weg und dieser Weg, der hat Täler und er hat Berge für alle Beteiligten. Und wenn man auf dem Weg unterwegs ist, dann kann Vertrauen gebildet werden und es darf eine neue Geschichte geschrieben werden. Und es ist möglich mit Gottes Hilfe. Es ist aber auch okay, wenn es nicht mehr so wie früher ist. Ich möchte uns einladen, mit Gottes Hilfe neue Geschichten der Versöhnung zu schreiben. Keine Hollywood-Geschichten, sondern echte und lebensnahe Geschichten. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. So ist Versöhnung. So muss der wahre Frieden sein. So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen. Doppelpunkt.